Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Never waste a good crisis. Verschwende nie eine gute Krise. Das soll Winston Churchill gesagt haben. Und jemand, der genau das so macht, sitzt gerade neben mir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ich bin heute bei Titus und neben mir sitzt Julius Dittmann. Titus ist sicherlich so die bekannteste Marke in Deutschland rund um das ganze Thema Skateboarding. Julius ist Geschäftsführer von Titus und das Unternehmen hat gerade Schlagzeilen dadurch gemacht, dass sie die Sanierung in Eigenverwaltung betreiben. So, das heißt, wir haben eine Krisensituation und jemand, der diese sehr aktiv nutzt, um das Unternehmen besser aufzustellen. Was das für das Unternehmen bedeutet und vor allem auch für das Marketing, das erfährst du jetzt. So, lieber Julius, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, moin Robin, freue mich drauf.
So, also für alle, die dich nicht kennen, die das Unternehmen nicht kennen, erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du?
Julius Dittmann, Skateboarder, Unternehmer, Familienvater. Und richtig, meine Hauptrolle ist, das Unternehmen Titus, die Titus Family zu führen. Über die Jahre auch zig verschiedene andere GmbHs gegründet und Projekte umgesetzt. Und wenn ich mir Titus anschaue, das ist 1978 am Start, gegründet durch meine Eltern Brigitta und Titus Dittmann, damals aus dem Wohnzimmer hinaus, dann irgendwann in die Garage geupgradet und so ging es dann immer weiter, bis heute zu einem der führenden europäischen Anbieter im Bereich Skateboarding. Wir sind mit 23 Läden in Deutschland vertreten und online in ganz Europa aktiv, seit Corona sogar nach Asien unterwegs. Mit einem ganz kleinen Anteil. Hört sich gut an in so einem Interview hier.
Absolut, absolut. Ja, und also ich kenne euch seit Ewigkeiten. Ich meine, seid ihr in dem Segment einfach auch eine absolute Institution. Dein Vater ist ja auch sehr bekannt als Persönlichkeit, als Unternehmer und habt da ja, aus dem Wohnzimmer Upgrade in die Garage, klingt auch schon mal ziemlich gut. Ja, einfach wahnsinnig viel aufgebaut. So, und dann kam jetzt vor ein paar Wochen die Meldung, lief doch nicht alles nach Plan.
Ja, vorweg noch einmal kurz, wenn man an Titus denkt. Denkt man ganz häufig immer erstmal so an Skateboards. Mhm. Dann für viele kommt dann noch so, ah ja, Streetwear und Schuhe. Das ist so das Produktsortiment. Aber das, was wir mit Titus machen, geht eigentlich weit über diese Ebene hinaus. Mhm. Wir unterstützen über 120 Influencer, würde man sagen, Skateboarder europaweit in dem, was sie tun und in dem, wie sie Skateboarding und das, was diese Lebenseinstellung, diese Facetten, die in Skateboarding sind, als gesellschaftlichen Mehrwert mitbringen. Wir organisieren Events, unter anderem die deutschen Skateboardmeisterschaften seit über 20 Jahren, machen die Amateurmeisterschaften, die deutschen, um auch den Nachwuchs zu fördern. Und wir begleiten auch Städte und auch DIY-Projekte in Deutschland im Skateparkbau. Also was bedeutet das? Bei Städten ist das häufig, die wissen ja selber gar nicht, wie man so ein Skatepark vernünftig baut. Und viele machen dann eine Ausschreibung und da bewirbt sich dann der Spielplatzbauer drauf. Er hat ja den Spielplatz gebaut und das Angebot ist gut. Also entscheidet sich die Stadt dann für den Spielplatzbauer und der baut auf einmal einen Skatepark. Mittlerweile gibt es super viele, nicht super viele, aber gibt es eine Handvoll. Mittlerweile gibt es eine Handvoll Unternehmen, die aus Skateboardern entstanden sind und wirklich super Arbeit machen, um auch Skateparks zu bauen, die auch hinterher genutzt werden. Und da möchten wir zusammenbringen. Und zum Thema DIY sprechen wir wahrscheinlich gleich später eh noch. So, wie kamst du zur Krise?
Und übrigens ein kleiner Einwurf. Ich wohne in einer kleinen Stadt in Olpe und da ist auch ein Skatepark. Und ich weiß nicht, was der Mensch studiert hat, der den gebaut hat, weil da geht so eine Rampe abwärts und die läuft 3 Meter dahinter oder noch weniger ist ein Zaun.
Genau, das sind die Dinge. Richtig. Und da möchten wir unterstützen, dass die Steuergelder, die wir alle fein zahlen für solche Parks, dass die auch vernünftig umgesetzt werden.
So, nun aber so, in der Krise.
Ja, wir haben seit 15 Jahren, das ist mein 15. Jahr, dass ich jetzt die Titus GmbH führe. Wir haben vor 15 Jahren Generationswechsel gemacht. Ich bin als Kind der 80er so mit der Verbreitung des Internets groß geworden. Wir haben eben schon festgestellt, wir sind ja gleiches Alter hier, Robin.
Ich fand es zwischendurch auch ein bisschen schmatze. Hier ist noch Geburtstagskuchen, weil Julius gestern Geburtstag hatte.
Ja. Ja. Und natürlich ist dann Online und Tech, ist irgendwie, habe ich Bock drauf. Finde ich richtig gut. Als wir damals einen Generationswechsel gemacht haben, direkt Webshop-Relaunch, das Thema auf die nächste Stufe geholt. Und wir haben dann über die Jahre immer wieder gelauncht, wenn sich der Markt stark geändert hatte. Das war 2018, als es dann um Responsive Designs ging. Wir hatten vorher noch einen Desktop-Webshop und dann einen Mobile-Webshop hochgezogen. Da sollte natürlich dann Responsive Design raus werden. Und 2023 war für uns der letzte große Relaunch. Da ging es darum, die Performance deutlich nochmal nach oben zu bringen, weil die Kunden werden immer, wir alle als Nutzer werden immer ungeduldiger. Wir wollen instant in Millisekunden unsere Seite geladen haben. Und deswegen haben wir im November 23 dann nochmal gelauncht. Das lief super. Also das Projekt, das ganze Team hat so reingecrunched. Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, das war einfach wirklich Hand in Hand. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Und so sind wir eigentlich ganz gut ins Jahr 2024 reingestartet. Januar, Februar, März lagen wir über 2023er Umsatzniveau bei einem, ich glaube, sonst einen rückläufigen Markt da draußen. Das fanden wir mega geil. Und dann hatten wir noch so ein paar Parallelen, noch so ein anderes großes Projekt laufen, schon seit anderthalb Jahren. Und zwar der komplette Relaunch unserer Warenwirtschaft, Buchhaltungssoftware, POS-System, CRM und Lagerverwaltungssystem.
Okay. Ja.
Also das All-In sozusagen. Und sogar, ich hab selber so häufig gelesen über die Jahre immer, wie Unternehmen daran ja richtig zu knapsen haben. Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich selber mal in so eine Situation komme. Ja, wir haben es echt stark vorbereitet und auch mit dem Partner eng zusammengearbeitet. Dann sind wir zum 1. Juni, haben wir einen Lagerumzug gemacht und dieses System live genommen. Und das war, wow. Wir haben nur um 50% des Umsatzes im Januar erreicht von unserem Plan. Juli war ähnlich schwierig. August, September, das war schon eine Nummer. Die Hauptprobleme, weil da werde ich dann immer gefragt, so, ja, aber okay, aber was ist denn jetzt so wirklich schiefgegangen? Was kann man jetzt daraus lernen? Was war wirklich das Problem? Das eine waren Warenverfügbarkeiten, die wirklich krumm und schief waren zu dem Zeitpunkt. Also die Lagerverwaltung hatte einen anderen Warenbestand als der Mandant, in dem die war. Also gibt es immer das Lagerverwaltungssystem oder Lagerverwaltungsteil. Der hat dann Bestand 10. Dann der Titus-Mandant hat Bestand 12. Und im Webshop wird vielleicht nochmal was ganz anderes angezeigt, weil über die Schnittstelle zu Shopify einfach der falsche Bestand gepusht wird. Und so haben wir alleine an Leerverkäufen, also wirklich nur Verkäufe, die gemacht wurden, die wir nicht bedienen konnten, waren 35% im Juni, wo einfach der Kunde, ne, du zahlst deine Acquisition Costs an Google und an Meta, zahlst dann deine Payment Provider, Kreditkarte und Co. Und dann hast du hinterher noch den Aufwand und musst den Kunden kontaktieren und ey, sorry, das Produkt ist gar nicht da, aber fälschlicherweise im Shop. Wie können wir dann das Geld jetzt zu dir zurücküberweisen oder welches Alternativprodukt möchtest du haben? Da kam, also wir hatten tausende von Customer-E-Mails an Rückstau und unser Customer Service hat so eine großartige Arbeit geleistet. Ey, die haben so, wow, so gecrunched und wir, sehr viele Kunden waren auch echt, das haben wir gar nicht erwartet, weil zu dem Zeitpunkt war so, oh, jetzt geht die Welt unter. Und viele Kunden waren echt verständnisvoll. Ich habe gefunden, du hast natürlich dann Leute dabei, die haben kein Verständnis und die hinterlassen dann auch deine Trustpilot-Bewertung und Co. irgendwie mit einem Stern. Aber der Großteil der Kunden war wirklich so, boah, ja, und wir fühlen für euch mit. Scheiße, ey, hoffentlich kriegt ihr das bald in den Griff. Und krass. Das war echt sehr, sehr, ich glaube, da zahlt sich's aus, dass man 47 Jahre lang immer Vollgas gegeben hat und auch jetzt alle merken, boah, die bleiben dran, die gehen nach vorne.
Also kann man so im Prinzip sagen, dieses Mammutprojekt plus dann halt eben entsprechende Konsequenzen daraus, halt eben wie zum Beispiel halt eben das 35%, ich meine, Verkäufe generieren, die mehr Kosten als Umsatz dann verursachen, also 0 Euro Umsatz plus Kosten. Das war dann so der Sargnagel oder so, also Sargnagel ist ja der falsche Begriff, aber das war so der Grund, warum dann einfach im Prinzip ihr, sage ich mal, nicht mehr so on track sein konntet, sondern eher den Fokus halt eben auf andere Themen hatte, sodass, sag ich mal, halt eben, ja, dass das Geschäft gefährdet wurde.
Wir sind ja auch im stationären Handel parallel noch sehr stark. Und das war einer der, und ein weiterer dieser Kernthemen. Das eine war Warenverfügbarkeit, zweite ist Also Warenverfügbarkeit online. Das zweite war das Automatic Replenishment, also die Nachbestückung in den Läden. Mhm. Wir hatten im alten System, hatten wir was umgesetzt, was wir auch im neuen Programm ja auch drin war. Und das ist, wenn, also die Ware, die vor Ort ist, ist auch wirklich das, was wir verkaufen. Da ist nicht nochmal ein zweites Lager, außer für Schuhe, mhm, wegen den Size Runs. Aber wenn du ein T-Shirt ist, dann liegt da ein SMLXL und mhm, das, was da vor Ort ist, ist da vor Ort. Und das wird halt jeden Tag dann automatisiert nachbeliefern. Ne? Mhm. Ein Topseller bekommt halt seine Produkte mal schnell wieder nach oder ein Auslaufartikel, der verkauft sich dann ab und wird nicht mehr nachbeliefert. Und im Test hat das für eine Fläche auch funktioniert. Aber hinterher mit den ganzen Flächen live und im Online-Geschäft und den ganzen Problemen, die drumherum entstanden, hat auch das starke Themen mit sich rangeworfen. Mhm. Und das sorgte dafür, dass wir dann auch im August und September anfingen, auf der Fläche zu wenig Ware zu haben. Ich kann mich noch im August erinnern, ich hatte sowieso schon mit dem Wohnmobil am Lager geschlafen, um da Tag und also um mal die Nachtschicht immer zu begleiten, weil wir Tag und Nacht in Schichten gearbeitet haben. Wir haben alle aus dem Büro noch mit in die Logistik geholt und so, um die Themen da zu klären. Heiden Respekt an alle, die sich da bei uns so stark einbringen. Wow, ihr seid die Geilsten. Muss ich jetzt ja mal nutzen. Und da bin ich da einmal aus meinem Wohnmobil rausgekommen und dann also nach Münster rein und gehe bei uns in den Shop und sehe null Komplettboards an der Wand. Und Komplettboard, das ist dieses zusammengebaute Skateboard, also nicht die Einzelteile, sondern das zusammengebaute Skateboard. Und es kommen so viele Leute, die im Skateboarding einsteigen oder mal wieder möchten oder für ihren Nachwuchs das erste Board suchen. Und da ist das Komplettboard, das ist so der Brot- und Butterartikel. Mhm. Zero Boards an der Wand und ich komme aus dem Lager, was rappelvoll ist damit.
Das läuft hier nicht so gut.
What the fuck? Und das hört sich jetzt erstmal so an, hey, haben die ihre Sachen nicht auf dem Schirm oder so. Aber wenn auf einmal so krass die Hütte brennt und du hängst an den großen Feuerherden dran, dann ist das auf einmal so ein Thema, das fällt dir noch auf, aber das war auch nicht das Drückendste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ist natürlich dadurch in den Fokus gekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann mit Titus persönlich, wie ich ihm das erzählt habe. Also, ey Julius, ich bin heute Nacht nochmal dabei. Und dann haben wir nachts noch Board, weil das war ein Donnerstag, wo ich das gesehen habe. Und dann sind wir Donnerstag, oder war es ein Freitag? Ja, auch mal. Donnerstag war Freitag. Und dann sind wir nachts in der Logistik, haben da die Boards rausgeholt und im LKW selber nachts zum Shop gebracht und dahingestellt, damit die am nächsten Tag eingebucht werden können und auf der Fläche sind. Und das war ja nur einer von den ganzen Shops, ne?
Ja, so. Das ist keine Dauerlösung jetzt.
Nein. Und das haben wir über die Zeit, haben wir das in Griff bekommen. Wenn du so Richtung November, Dezember guckst, da haben wir uns dann wieder viel mehr unserem Plan, sind wir näher gekommen, da lagen wir dann noch 15% drunter. Das war schon viel, viel besser. Die Warenverfügbarkeiten wurden wieder besser. Und dieses riesen Umsatzloch bringt dir natürlich eine riesen Liquiditätsenge. Und die habe ich natürlich als Gesellschafter zum einen finanziert. Ich habe geguckt, das aus meinen anderen Gesellschaften, wo es da Liquidität, die ich noch frei verwenden kann dafür. Mhm. Und habe die zur Verfügung gestellt, bis ans Limit. Und du redest mit den Lieferanten. Mhm. Und auch da zahlt sich es wieder aus, dass wir so lange Lieferantenbeziehungen pflegen und in Kommunikation sind, auf einmal hast du ultra lange Zahlungsziele für die Sondersituation, um dir zu helfen, mit Zahlungsplänen und Co. Das, also fetten Dank an die ganzen Lieferanten. Das ist wow. Das ist wirklich herausragend. Ja, und Januar ist der umsatzschwächste Monat im Jahr. Mhm. Niedrigsten Margen. Alle, die im E-Commerce unterwegs sind, kennen das. Und Ende Januar, da war es aber dann zu eng.
Was hat das mit dir gemacht? Wie war das so emotional, wenn du merkst, so, du läufst auf diesen Punkt zu und weißt, irgendwann gibt es so den Point of No Return und passt doch nicht mehr.
Ja. Erstmal die Anspannung mit, oh Scheiße, was passiert hier gerade und wo geht's jetzt gerade hin? Die hatte ich ja schon 6 Monate. Mhm. Die ging ja schon seit Juni. Und wenn es auf einmal einen Punkt kommt, wo du sagst, so, boah, shit, jetzt ist halt auch am Limit, jetzt nochmal nachschließen, uiuiui. Hab ja auch noch 3 Kinder. Das ist dann schon eine Nummer. Und was macht's mit dem Team? Was macht's mit unseren Lieferanten? Was macht's mit den Kunden da draußen? Was macht's mit Skateboarding? Ne? Und wie beeinflusst das, was wir da draußen bewirken? Ja. Und ich bin da mit meinem Mitgeschäftsführer Carsten wir haben dann Kontakt mit einer Restrukturierungsfirma aufgenommen. Und dann ging es los mit dem Controlling und Buchhaltung innerhalb von 10 Tage oder so waren das. Natürlich noch vorher auch noch vorbereitet und so, aber die 10 Tage waren dann hinterher richtig intensiv am Ende. Und haben uns vorbereitet, ja, Sanierungsplan. Mhm. Und wir müssen zum Gericht gehen, weil wir sind jetzt zahlungsunfähig. Und dieser Sanierer meint noch ganz klar, boah, ihr seid eigentlich ein Idealfall für die Sanierung in Eigenverwaltung. Mhm. Weil wir haben so ein paar Faktoren gehabt, die dann auch, also wir haben es eingereicht bei Gericht und da helfen ein paar Dinge, helfen dir natürlich in der Zukunftsprognose. Das eine ist, die Titus GmbH im letzten Jahresabschluss hatte noch ein positives Eigenkapital. Das heißt, du bist auf der Bilanzebene, bist noch nicht überschuldet. Dann unsere Lagerbestände waren noch auf einem sehr guten Niveau. Wir haben zwar im November, Dezember und Januar für uns gefühlt richtig krass rumgesailt, so um Liquidität reinzuholen. Aber wenn du dann mit Restrukturierern redest und das, was sonst so das Gericht mit Insolvenzen und so gewohnt ist, da wird dann halt auch hier 70% auf alles und nimm noch mit, bis, weißt du, und wir müssen noch den letzten Euro irgendwo drehen. Und das Höchste, was wir mal gemacht haben, war 30% auf alles. Mhm. Also absoluter Schwachsinn, also wirtschaftlich wirklich totaler Schwachsinn. Nur es gilt Rentabilität vor Liquidität, nur manchmal dreht sich das um. Das ist echt herausfordernd. Und deswegen, wir haben noch gute Lagerbestände gehabt zu dem Zeitpunkt. Und das Dritte ist, wir können ja ganz klar nachweisen, dass wir uns in einem herausfordernden Umfeld bewegen. Mhm. Also auch im Skateboarding ist der Markt ja herausfordernd, nicht nur im allgemeinen E-Commerce-Branche. Nur wir haben echt Hausaufgaben daneben gesetzt und haben uns die eigenen Probleme gemacht, ne? Mhm. Durch dieses System. Das war, ja. Oh. Und wir können gleichzeitig halt zeigen, dass es wieder nach oben geht mit den Zahlen und dass wir das System besser in den Griff bekommen haben. Dann auch unsere Partner haben super stark unterstützt, so gut uns das vorwärts zu bringen, wie es geht. Und dann hast du gefragt, wie ist es dann, wenn du eröffnest so, ne? Und dann, du weißt, jetzt wird beim Gericht eingereicht. Was abgefahren ist, du darfst vorher nicht darüber sprechen. Mhm. Also wegen Kommunikation. Ja. Wir sind ja hier im Marketing-Podcast. Du darfst nicht davor darüber sprechen. Du darfst deine Mitarbeiter nicht informieren, du darfst deine Lieferanten nicht informieren, du darfst niemanden informieren, weil das Gläubigerbevorzugung wäre. Mhm. Du musst, bis das Gericht entschieden hat, jo, du darfst in die Sanierung in Eigenverwaltung, musst du schweigen. Das war die beschissenste und schwierigste Phase, weil du bist im Office und wirkst da und redest und gestaltest mit den Leuten zusammen und weißt aber, okay, nächste Woche Montag wird jetzt endlich die Entscheidung getroffen. So, ne, das ist schon dann ja, ist herausfordernd. Und umso befreiender und eine absolute Klarheit hat es dann gegeben, als es durchkam. Wir haben genau an dem Tag, wo uns das Go gegeben wurde, jo, Sanierung und Eigenverwaltung, wir sind dabei, ihr bekommt einen Sachwalter zur Seite gestellt, ihr habt einen Restrukturierer an Bord, let's go. Mhm. Zukunft von Titus bauen. Am gleichen Tag haben wir mit allen Mitarbeitenden kommuniziert, wir haben mit unseren Partnershops kommuniziert, weil 7 von den 23 Läden sind in einem Art ähnlich wie Franchise-Partner betrieben. Mhm. Die sind natürlich nicht davon betroffen von der Sanierung, sondern die können selbstständig weiterarbeiten. Dann haben wir mit den Verbundsunternehmen gesprochen, was heißt Verbundsunternehmen, aber die befreundeten Unternehmen, also mit denen ich direkt auch irgendwo auf Gesellschafterebene involviert bin. Und am gleichen Tag haben wir auch schon die ersten Lieferantengespräche. Ich habe endlich mir mal dieses Microsoft Bookings eingerichtet. Ich glaube, alle anderen nutzen immer Calendly oder sowas. Ja, genau. Das wollte ich erst nehmen und dann fiel mir auf, ich habe ja eh das M365-Abo, da ist Bookings mit drin. Seitdem benutze ich das nur noch. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und dann ging es halt los, ne? Die ganzen Lieferanten anschreiben, immer priorisiert nach, welcher ist der größte Gläubiger? Mhm. Also nicht nach, wer macht den größten Umsatz, sondern wo haben wir die größten offenen Posten? Denen geschrieben und dann, ey, hättet ihr an einer dieser Termine Zeit? Und dann konnten die sich halt da ihre Zeitslots einbuchen. Und natürlich, wir waren ja vorher schon immer transparent. Wir kommunizierten vorher schon immer transparent mit den Lieferanten. Deswegen waren einige schon richtig, ja, dachten uns, das könnte jetzt kommen. Und genauso war das in dem Call dann auch transparent ranzugehen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie geht's jetzt weiter? Und wie bringen wir jetzt auch Titus wieder vorwärts?
Ich habe es auch so wahrgenommen, bist sehr stark dann auch in die Öffentlichkeit gegangen. Also wahrscheinlich erstmal die internen Schritte.
Ja.
Bis auf LinkedIn habe ich es wahrgenommen, sehr transparent auch damit umgegangen und dokumentierst das ja auch im Prinzip so. Sanierung in Public ist das jetzt quasi, dokumentierst das auch sehr, sehr stark.
Ja.
War das ein Plan? War das einfach jetzt Bauchgefühl? Hast du das empfohlen bekommen? Hast du einfach gesagt, nee, so, ich will weiter transparent sein und das muss jetzt hier mal raus.
Natürlich alles ein großer Masterplan.
Alter Strategie.
2 Tage, also wir haben am 10.2. Sanierung, das Go bekommen, Sanierung in Eigenverwaltung, am 12. offiziell kommuniziert. Wir haben am 10.2. auch noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, um auch der Presse ganz klar Sachen an die Hand zu geben. Und einiges ist vorbereitet, der Rest entwickelt sich dann.
Mhm.
Was wir vorbereitet hatten, war eine Pressemitteilung. Haben uns da auch noch Hilfe mit reingeholt. Haben das für die Pressemitteilung gemacht, haben dann die restliche Kommunikation hinterher dann doch wieder alleine weitergeführt. Weil für die Pressemitteilung war das echt sehr hilfreich. Für die weitere Kommunikation, wenn dann hinterher, dann fragt natürlich die Zeitung Fragen an und Online-Presse und Co. Da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist viel besser, wenn ich einfach direkt kommuniziere. Und ja, LinkedIn, da bin ich eh aktiv in den letzten Jahren. Ich bin jetzt deutlich aktiver geworden.
Mhm.
Was hilft ist, also mich haben Leute kontaktiert, ey, wie geil ist das, dass ihr so straight vorwärts geht und dass ihr einfach die Eier habt, das auch geradeaus nach draußen zu kommunizieren und auch volle Transparenz da reinzubringen. Und das ist das, was wir, das ist das, was ich mit Titus seit Jahren hier so immer gucke, wo kann ich es umsetzen, wie kann ich es umsetzen. Und da gehört das für mich auch in einer Sanierungsphase volle Kanne dazu.
Ich war gerade erst recht dann da.
Wahrscheinlich noch erst recht. Und auch das, was dann, also was an Support kommt und Verständnis, das hilft uns in die Zukunft.
Mhm. Und du hast wahrscheinlich auch nicht nur Applaus bekommen. Also ich so verfolgt deine Post dann auch, gucken, was da darunter kommentiert wird. Es ist extrem viel positives Feedback. Aber wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute, die das irgendwie doof finden, wie ihr das macht oder drüber schimpfen. Kriegst du sowas auch mit?
Ja. Auch da merkt man den Unterschied der Plattform. Also LinkedIn ist mega positiv. Ja. Und ich sag mal, wenn Kritik, dann ist es echt Kritik. Ne? Kritik ist ja ein Anstoß, wo kann man es noch besser machen? Also immer wieder mit Blick nach vorne. Das ist super und auch super hilfreich. Also es ist auch richtig hilfreich, auch wie viel Feedback, also die Kritikthemen da sind echt sehr, sehr hilfreich. Ja, und Facebook und Instagram ist da wirklich so eine ganz andere Plattform.
Mhm.
Da ist der Ton schon nochmal direkter, auch hilfreich und gut. Auch da bekommen wir in den meisten Themen halt richtig Unterstützung. Und es ist schwierig in der Kommunikation, es allen recht zu machen und ich halte es für wertvoller, offen und transparent rauszukommunizieren, als zu schweigen und dann auch rauszukommunizieren und möglichst alle abzuholen, als zu schweigen und niemanden abzuholen.
Ja, also ich meine, das ist ja auch das ganze Thema Entscheidungen dann auch irgendwo treffen und wahrscheinlich genau zu schweigen wäre das Dämlichste, was du hättest machen können.
Ja, weil es ist ein Thema. Ich mache das auch gerne bei uns. Ich nenne es immer den Elefanten, der im Raum steht. Ne? The Elephant in the Room, das ist ein Ami-Sprichwort. Das spüren wir immer zwischenmenschlich, auch wenn wir mit anderen im Gespräch sind. Es gibt immer, nicht immer, aber es gibt manchmal Elefanten im Raum. Und wenn man die spürt und dann auch ausfindig macht, das ist ja dann wieder Bauchgefühl mit Unterbewusstsein, es teilt dir was mit.
Mhm.
Das hat total viel Wert, das einfach anzusprechen, auch wenn es weh tut.
Mhm.
Vielleicht gerade, wenn es weh tut, ist es gut, das anzusprechen.
Gibt's Sachen, die im Nachhinein wehgetan haben? Also jetzt auch in diesem ganzen Prozess, wo du Sachen in der Kommunikation, wo du gesagt hast, ach scheiße, der hätte mir besser auf die Zunge gebissen oder das haben wir jetzt irgendwie nicht so clever gelöst?
In der Pressemitteilung hätte ich direkt besser herausstellen können, dass unsere Partnershops davon nicht betroffen sind und auch die Städte noch nennen können. Das, wir haben halt von den 7 Partnershops gesprochen und da hätten wir die Städte schon genannt, dann wäre die lokale Presse schon auf dem richtigen Pfad gewesen. Die haben teilweise dann erst falsch Bericht erstattet oder mussten sich nochmal Rückmeldungen holen. Da hätten wir mehr Klarheit reinbringen können. Mit Mitarbeitenden, da bin ich sehr, sehr, ich bin mir sicher, wir hätten auf der Fläche noch mehr also Teilzeitkräfte besser abholen können. Mhm. Ich glaube, die Vollzeitkräfte und alle hier im Headquarter, da holen wir ab und das ist gut. Mhm. Bei den Lieferanten noch schneller Klarheit rein, wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich bei den Lieferanten noch schneller Klarheit reinbringen, was ist eine Sanierung in Eigenverwaltung und wie läuft die genau ab? Mhm. Wir haben zwar schon allen Lieferanten so ein Sheet fertig gemacht, wo das drin steht. Ich glaube, man könnte es nochmal visuell aufbereiten und dann auch in den Calls einfach nochmal mitteilen, weil das ist sowas passiert in Deutschland, aber da redet ja kaum einer drüber. Dadurch ist das Know-how über wie sowas abläuft, ist noch recht gering.
Mhm. Und so, du hattest jetzt gesagt, mit den Lieferanten gesprochen. Für die ist natürlich auch wichtig, so kommen wir irgendwie an unser Geld, dürfen wir überhaupt noch was liefern, weil keine Ahnung, ob wir jemals so ein Geld dafür sehen. Drehen wir es mal um. Was ist mit den Kundinnen und Kunden? Also wenn die wissen, okay, im Moment Insolvenz, die wenigsten wissen ja auch, was heißt das genau in Eigenverwaltung und etc. Also ihr seid nicht dann weg vom Fenster, sondern euch gibt es ja noch.
Ja.
Bestelle ich bei einem Shop, der insolvent ist, weil ich habe ja Sorge, dass das vielleicht gar nicht geliefert wird, dass ich am besten Vorkasse machen muss und mal gucken, ob dann irgendwie mein Paket ankommt. Wie haben die reagiert?
Ich fände es geil, wenn in der deutschen Gesetzesgebung das anders benannt würde, dass eine Insolvenz getrennt von so einer Sanierung in Eigenverwaltung auch in einem Wording stattfinden würde, weil das nämlich sonst in einen Topf geworfen wird. Insolvent, also für mich ist die, auch wenn es beides Teil des Insolvenzschreibens oder Insolvenzrechtslage ist, weil worum? Bei der Insolvenz geht es um Abwicklung und Feierabend, bei der Sanierung in Eigenverwaltung geht es um das geradeaus. Das ist genau der Gegensatz, die beiden Dinge. Das ist genau der Gegensatz. Deswegen finde ich sehr wertvoll, wenn da im Wording was passiert. Und das abgefahren war, wir haben die Pressemitteilung rausgeschickt und dachte ich so, oh shit, jetzt geht's los, was passiert? Weil du bist echt im Ungewissen, kommt jetzt der riesen Shitstorm. Und darauf waren wir darauf war ich innerlich vorbereitet und genau das Gegenteil ist eingetreten. Eine riesen Supportwelle ging los und natürlich kam auch mit, so wie in dem und dem Shop ich letztens bedient wurde, kein Wunder, dass es jetzt so ist.
Oh.
So, ja gut, aber da lernst du raus, haben wir noch als Anspruch, also nochmal als Anlauf genommen und dann in den nächsten Call mit allen Shops so, guckt euch das Feedback an, jetzt lass uns das noch besser machen als bisher, wir kriegen es noch besser hin, schaffen wir. Und nutzen das, um vorwärts zu gehen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Also es ist wirklich so viel, die Pressemitteilung ging raus und der Traffic auf der Webseite ging hoch. Ist klar, alle wollen erstmal gucken, was ist da. Und der Traffic hat auch konvertiert.
Also kann man da irgendwie eine Strategie raus ableiten?
Ich würde das jetzt niemandem als Marketingkampagne empfehlen. Aber das ist, also da kam Traffic und der hat konvertiert und das hat man auch über mehrere Tage hat man das gespürt. Es ging natürlich dann wieder weiter zurück. Wir haben auch, da können wir gerne gleich in Richtung Online-Marketing drauf gucken. Also wie verhalten wir uns jetzt, was unsere Google Ad-Spends angeht, unsere Meta-Spends angeht. Wie gehen wir anders mit Performance-Marketing ran und so, kommen wir gleich zum anderen Zeitpunkt noch. Wir sind super happy, dass auch von Kundenseite uns so unterstützt wird, weil wir haben so langfristige und loyale Kunden, die schon damals mit uns groß geworden sind und jetzt gerade die nächste Generation schon wieder damit groß wird. Da sind mit Sicherheit auch eine Menge hier drunter. Dankeschön. Also wirklich vom Herzen danke für den Support. Und du hast natürlich hast du, mit Sicherheit haben wir Kunden dazwischen, die Angst haben, bei uns zu bestellen. Hm. Wir sind in den Läden umsatzseitig, jetzt im März sind wir im Sanierungsplan. Also wir sind in den Planumsätzen, die wir stationär uns gewünscht haben. Online sind wir ein bisschen drunter unter dem, wie wir uns das vorgestellt haben, was den Umsatz angeht. Ergebnis und Marketing-Spends und so ist noch was anderes. Da sieht es sehr, sehr gut, deutlich besser aus. Und das zeigt halt, dass Menschen kommen und das Sortiment auch interessiert. Mhm. Und wir haben halt einen riesen geilen Vorteil, dass die Lieferanten so an uns glauben und jetzt die liefern wieder, volle Kanne. Wir haben die frische Ari Daily Ware da, wir haben KH-Zeug frisch da, Homeboy ist da, die ganze Titus Eigenmarke, also alles von unseren Hosen, T-Shirts, Pullis, alles am Start. Wir sind gerade richtig auf Frühling eingestellt.
Ja, mega. Also wenn ihr das jetzt hört und noch Klamotten braucht, unbedingt jetzt mal bei Titus vorbeigehen. Fand ich auch witzig, dass halt eben auch unter deinen LinkedIn-Post zum Teil halt eben auch Leute von Lieferanten halt eben auch kommentiert haben. Und natürlich sind wir bei euch bei und sowas und denken so, ja, wie geil ist das denn?
Ja, ja. Und da merkt man auch dieses, das, was in Skateboarding gelebt wird, das Miteinander, das spielt halt auch in diesen echten Skateboard-Handel, Skateshop-Handel, da spielt das auch mit rein, weil dann auch die Beziehung zwischen den Großhändlern und den Einzelhändlern und den Markeninhabern, die ist auch auf einem viel emotionaleren Level.
Mhm. Ja.
Selbst die Big Player, also wir haben ja auch, ich sag mal, Konzernlieferanten, wie so ein Nike oder ein Vans oder ein Adidas, auch die unterstützen. Und auch die gehen den Weg mit und sagen, ja, also Titus und das, wie Skateboarding gestaltet hat und was Titus in der Landschaft heute bewirkt, das gehört in die Zukunft gebracht.
Mhm.
Mittelstand, ne?
Ja.
Klassisch.
Du hast ja gerade schon angesprochen, Adspend bei Google, ja, bei Meta.
Ja.
Also, wie seid ihr im Bereich Sanierung dann an das Thema Marketing rangegangen? Also habt ihr jetzt einfach eure Marketingstrategie gesagt, eigentlich sind wir, läuft das alles nach Plan, wir machen weiter so, habt ihr Upper Funnel gecuttet, seid ihr nur noch in den Lower Funnel rein? Wie seid ihr da vorgegangen?
Als allererstes haben Meta und Google uns die Konten gesperrt. Also haben wir erstmal gesagt, wir geben erstmal gar kein Geld mehr aus. Das war der gezwungene Plan 1.
Okay,
ja. Und da lernt man eine Menge. Das ist geil, weil du traust dich ja nie, Google irgendwie, wir fahren das mal hardcore runter oder wir schalten es mal ab oder wir machen mal Meta, mal einfach Stop. Traut sich ja keiner.
Nee.
Also so ein Full Stop. Ne? Du machst da irgendwie deine XXX Euro und hast Angst davor, fuck, was passiert, wenn ich jetzt abschalte. Wir haben es getan.
Also, ihr habt es delegiert im Prinzip.
Ja, genau. Und natürlich gab es einen Umsatzdrop, ganz klar. Aber auf einmal lebst du natürlich von deinen Returning Customers.
Mhm.
Und auch von den Neukunden, die über deinen stationären Handel dich kennen und die dich einfach kennen, weil sie über Hörensagen von Freunden, weil wir sind ja schon längst da draußen im Markt. Ist ja, wir sind ja kein Unknown Händler.
Mhm.
Und dann hast du auch noch die positive Presse draußen. Das ist natürlich dann erstmal ist gut, aber das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Deswegen, also würde ich niemandem empfehlen, das auf Dauer zu tun. Wir haben vorher gut siebenstellig unser Google Adspend jedes Jahr, also richtig gut siebenstellig unseren Adspend jedes Jahr da an Google rübergeschoben. Und du hast natürlich in Google einen Kanal, wo du dir den Umsatz kaufst, weil der Kunde ist schon kurz vorm Abschluss, der macht noch vielleicht seinen Preisvergleich. Und wenn du dann der Brand, der Händler mit dem höheren Trust-Value bist, der vielleicht sogar noch einen besseren Preis hat oder einen guten Service bietet, weil über Preis kommen ist immer doof, dann machst du den Sale. Nur der ist verdammt nochmal sehr, sehr teuer. Und deswegen alle wissen, du musst über eine Customer Lifetime Value kommen. Du musst den Customer, zum Returning Customer haben. Und die Kunden, die auf Google intensiv kaufen, stark darüber gehen, das ist nicht dein Returning Customer, sondern der kommt und beim nächsten Mal shoppt er wieder da, wo er das günstig, also der macht seine Markenrecherche und dann kauft er den Teil, wo er es am günstigsten bekommt.
Mhm.
Und es gibt nochmal viele Fremdmarken, die wir verkaufen, die bekommst du nochmal auch bei Mitbewerbern.
Mhm.
Wir haben unser Performance Marketing haben wir umgeschiftet weg von, also weniger Google, deutlich weniger und mehr hin zu Meta. Mhm. Mittlerweile sind auch beide Konten wieder offen und laufen wieder. Also das Meta ging super schnell. Da waren wir nur ein paar Tage offline. Bei Google hat es länger gedauert. Da war es ein bisschen schwieriger, an die richtigen Entscheidungsstellen zu kommen, weil da schreibt man ja erstmal mit irgendwie anonym, also ganz anonym immer.
Ja.
Werden viele aus dem E-Commerce-Bereich kennen. Aber auf einmal hatten wir eine persönliche Ansprechpartnerin im Finanzbereich und auf einmal gingen die Dinge sehr schnell.
Mhm.
Und dann ging es, wir hatten die Person kennengelernt und dann waren es 48 Stunden, bumm, lief das Konto wieder. Also wenn du da einmal an einer richtigen Person bist, dann kann auch Google schnell.
Mhm.
Mhm. Und wir steuern unsere Adspends jetzt, also wir sind total krass von ROAS weggegangen und volle Kanne auf CM3. Also volle Kanne das nur noch pushen, was mir hinten raus den Deckungsbeitrag bringt. und wo eine Customer Lifetime Value entweder in der Marke drin ist, weil ich die richtigen Kunden dafür bediene, oder halt in der Kundenkohorte die richtigen Marken dafür bieten kann, um die Customer Lifetime Value zu nutzen und die Kunden stärker zu bespielen.
Werde ich damit auch dann erstmal jetzt so weiterfahren? Also selbst wenn du jetzt sagen würdest, eigentlich hätte ich jetzt so viel, viel mehr Budget zur Verfügung, wäre das jetzt auch so ein Weg, wo du sagst, da hat im Prinzip jetzt einmal die Notsituation geholfen, dass wir da uns getraut haben, den Shift zu machen.
Ja, das hat volle Kanne geholfen, dass wir das hätte. Hinterher weiß man es immer, den Weg hätten, das wär gut gewesen, den Weg so stark schon früher einzuleiten. Also wir haben das schon alles gut gemacht und wir entwickeln uns jetzt in eine richtige Richtung. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man es noch früher anders gemacht hätte, was das bei Online-Marketing angeht. Wir machen also den Hauptumsatz, wenn man so auf Markenebene guckt, die größte Marke, die wir verkaufen, ist Titus. Also Titus Klamotte, Titus Decks und Titus Rollen, alles von A bis Z. Und da bin ich super stolz drauf, als ich vor 15 Jahren mit Titus den Generationswechsel gemacht hatte. Da war die Marke Titus noch sehr stark so ein gut und günstig Produkt, wenn du es mit so einem Edeka-Vergleich. Und mir war es wichtig, die Preispunkte auszubauen bei Titus. Also wir haben in verschiedenen Produktgruppen jetzt auch mehrere Preislagen. Wir sind nicht mehr nur gut und günstig, sondern du hast bei uns auch die Top-Qualitätsthemen und spielen in höheren Preislagen mit. Und das kann ein Titus, weil der Brand Titus einfach auch stark ist und das, was wir seit Jahren bewegen. Da liegt natürlich auch starke Zukunft drin.
Wie habt ihr das Thema CRM bespielt? Weil, ich meine, ihr habt Kundenkontakte über viele, viele Jahre. Und das ist natürlich auch der günstigste Weg, aus Einmalkäufer Wiederholungskäufer zu machen, um da halt eben dann, sage ich auch mal, direkt mal Deckungsbeitrag zu produzieren. Habt ihr das intensiviert oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir haben es intensiviert. Zum einen in der Bewerbung. Also du kannst ja bewusst deine Bestandskunden, hast du die E-Mail-Adressen, da kannst du dir deine Custom Audiences zusammenbauen. Die bespielen wir natürlich bestärkt und nutzen auch mehr unsere Daten, welcher Kunde hat welche Brand gekauft, mit welchem Brand fahren wir gerade gut. Und jetzt, wo auch die neuen Waren kommen. Also wenn du ein Beispiel nimmst, Irie Daily. Mit denen haben wir Sitz in Berlin, ist eine deutsche Marke, eine großartige Beziehung. Auch hier, also waren auch direkt dabei und haben gesagt, so ja klar, ey, wir gucken, wie wir mit euch in die Zukunft gehen und wir liefern euch die neue Ware, let's go, wir rocken das zusammen. Und logisch, da guckst du, wir haben ja über Jahrzehnte Kundendaten von Irie Daily Kunden und die bespielst dann stärker mit Irie Daily. Eigentlich musst du das sowieso tun. Also ich erzähle ja nichts Neues hier. Ne? Das ist nur, wir machen es intensiver und setzen mehr Budget auf Returning Customer. Also wir haben vorher sehr viel Geld für Neukunden, so kann man es eigentlich zusammenfassen, wir haben sehr viel Geld für Neukunden ausgegeben und wir investieren gerade sehr stark in Returning Customer. Weil der Neukunde ist einfach so verdammt teuer. Und wenn ein Neukunde, dann muss das ein Neukunde sein, der auch eine Customer Lifetime Value mitbringt.
So, das heißt, ich meine, das bestehende Kunden bespielen ist natürlich auch ein Spiel auf Zeit. Weil ich hatte es jetzt gehört, Thema Retargeting hatte jemand so schön beschrieben. Das ist, wenn du immer die gleiche Party einlädst und immer die gleichen Leute noch mit einlädst und immer die gleiche Musik läuft, also irgendwann kommen die Leute nicht mehr, weil es langweilig wird.
Ja.
Das heißt, ist das jetzt so der Plan, das auf Zeit zu machen, um jetzt erstmal, sage ich mal, die Kasse wieder zu füllen, um dann wieder das Thema Neukundenakquise anzustoßen? Oder wie wollt ihr da vorgehen?
Wir haben früher wenn wir Google Ad Spend nehmen, haben wir den komplett auf sehr stark auf ROAS einfach. Scheißegal, welcher Brand. Wir haben für die großen Brands haben noch eigene Kampagnen gemacht, aber ansonsten war es halt ein Brand-Mix, weil wir haben ja 100 x Marken bei uns im Sortiment und das machen wir so nicht mehr. Wir suchen uns die Marken raus, die jetzt auch in der Sanierungsphase stark mit uns zusammenarbeiten und die uns auch die Konditionen bieten, die wir brauchen, um ein profitables Titus in die Zukunft zu stellen. Und bei denen kannst du auch kannst du dann zum einen Geld ausgeben, weil du weißt, du kannst es dir leisten und gehst nicht mehr stur, also gehst wirklich über diese Customer Acquisition Costs.
Mhm.
Und das andere ist, dass auch wenn wir es um Neukunden, speziell nach Neukunden gefragt, die Neukunden wollen wir genau auf diese Marken holen und genau auf diese Themen holen. Also uns geht es nicht mehr generell um, ach cool, wir holen jetzt einen Neukunde für Titus ran, sondern wir wollen genau einen gezielten Neukunde für Irie Daily bei Titus holen oder einen Neukunde für Titus Brand holen.
Also da, wo ihr aus der Historie auch sagen könnt, das sind eigentlich auch die passenden Kundenkohorten, die ihr dann damit erreicht, weil die kaufen mehrmals, weil die haben eine hohe Markentreue und die haben dann halt eben auch eine entsprechend hohe Titus-Treue.
Ja, richtig. Und das wird dafür sorgen, dass unser Sortiment spitzer wird.
Mhm.
Also die Breite der Marken wird abnehmen. Wir werden spitzer werden. Und das ist volle Kanne okay. Wir werden ja auch als Team kleiner. Also wir sind fokussierter. Und wir haben ja nur wir sind ja nur eine Crew. Und wir haben unsere Manpower und Womanpower zu 100%. Und die müssen wir einsetzen. Und da brauchen wir Lieferanten, die uns die Konditionen bieten, die wir brauchen, aber auch die Kommunikation.
Mhm.
Also schnelle, einfache Kommunikation und nicht lange rumeiern, so eine ziemliche Klarheit reinbringen. Und da haben wir ein paar Top-Partner, mit denen werden wir weiter in Zukunft wachsen.
Mhm. Du hast jetzt mehrmals das Wort Klarheit fallen lassen. Das finde ich total greifbar schon fast.
Ja.
Und so dieses... Stimmt es, also ich nehme es so wahr, dass du jetzt Entscheidungen triffst, wo dein Bauchgefühl wahrscheinlich schon vorher gesagt hätte, könnte man mal treffen, aber es einfach nicht gemacht hast, sowas wie vielleicht Anzahl der Marken reduzieren oder, sag ich mal, den Marketing-Mix mal zu hinterfragen, mal PPC runterzufahren. Nehme ich das richtig wahr?
In der Stärke, ja. Sortimente schauen wir uns immer an, also auch auf Produktgruppenebenen. Wir haben ein krasses Beispiel ist Mädelshosen. Das war eine riesen Retourenquote. Also haben wir das Sortiment spitzer gemacht, noch auf ein paar Produkte, wo man sich die Retourenquote leisten kann.
Mhm.
Und dann war das wieder, funktioniert gut für uns. Und das machen wir natürlich auch mit Marken. Nur so intensiv, wie wir es jetzt gerade tun, dass wir wirklich sagen, hier ist 100% unserer Zeit. Und hier sind die Top-Player. Und wenn noch ein bisschen Zeit über ist, okay, let's go. So, und damit, das macht natürlich auch was im Markt, ne?
Mhm.
Und also auch mit den Anfragen von, die reinkommen. Und ja, also auf jeden Fall ist jetzt, also es wird viel mehr gemacht, als nur gelabert und immer diskutiert, sondern wir machen einfach. Und das ist total befreiend und geil, einfach wieder mal nur zu machen. Und ich finde das auch im Team cool. Bei uns ist einfach früher wurden dann manchmal Sachen so lange, also sagt man jetzt früher, wurden Sachen so lange diskutiert, die eigentlich auch diskussionswürdig sind. Nur wenn man ein klares Ziel hat und auch ein Zeitframe hat, in dem man arbeitet, dann ist einfach okay, jetzt treffen wir eine Entscheidung, let's go.
Mhm.
So, und also es ist immer besser, eine Entscheidung zu treffen. Oh, wir hatten, wenn du, in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, ist es die richtige.
Mhm.
Und das Schlimmste ist, dass du keine Entscheidung triffst. Das ist einfach, geht nicht.
Aber hast du jetzt...
Darum geht es eigentlich auch beim Skaten. Wenn du so einen Skateboard-Trick stehen willst, ne?
Mhm.
Das dauert manchmal, das dauert Stunden sowieso, aber Tage, Wochen, manchmal Monate. Ich hab Tricks, an denen arbeite ich schon seit Jahren und bin immer noch so, oh, wann kommt er endlich? Und dann bist du in so einer Session, und du probierst einen Trick, und dann kommt zum einen, wenn du bailst und du bist schon, manchmal wird man dann so ein bisschen frustig oder so. Da gibt es so Leute, die schmeißen ihr Board durch die Gegend, manche lachen, manche merkst du, die fressen das nach innen. Aber du spürst es ja, ne? Wir sind ja Menschen und du spürst ja auch den Zustand des anderen, wenn du hinfühlst. Und dann kommt so der Moment, wo dann irgendjemand bei dieser Session dann du drüber haut so, Alter, komm. One more try, der nächste ist es. Jetzt den nächsten machst du, ne? Und bei dir läuft der Schweiß runter und dein Herz pocht und du willst eigentlich dich in der Ecke setzen und einfach nur erholen und dann so, ja komm ey, und fährst du an und poppst den Trick ab und bailst das Scheißding wieder. Ne? Oh, und, ne, und dann kommt natürlich wieder von der Seite so, Alter, jetzt, komm, nächster, one more try, go, 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 go. Und du machst und bailst und dann, das geht die ganze Zeit weiter und dann kommt irgendwann dieser Punkt, du fährst dann an, poppst ab, ziehst du dein Board und in dem Moment merkst du schon, fuck, ich habe jetzt gerade die Entscheidung getroffen, jetzt mache ich den. Weißt du, du hast vorher die Entscheidung nicht getroffen. Du hast die Entscheidung getroffen, jetzt mache ich ihn. Und dann dreht sich der Trick noch, du catchst das Board, landest und fährst weiter. Und dann kommt dieser Adrenalinstoß, kommt durch deinen Körper, das fette Grinsen kommt ins Gesicht, dieser High-Moment und du denkst nur, dann die Homies drumherum kommen noch an und die Homies geben dir alle boom, boom, High-Fives und man feiert sich gegenseitig und alles, weil du endlich fucking die Entscheidung getroffen hast.
Ich habe gerade Gänsehaut und ich kriege auch das Grinsen nicht aus der Sicht. Das ist total geil zu hören, ja. Was ist... Ich kann es mir, glaube ich, gerade so beim Skaten kann ich es mir vorstellen, auch wenn ich kein Skater bin, aber ich stelle mir das im Business-Kontext so wahnsinnig schwer vor. Also diese Energie da reinzubringen, auch ohne die Angst, weil ich meine, deine Entscheidung, wenn du beim Skaten das Ding verkackst, dann fliegst du halt, tust du dir weh, maximal. So, wenn du hier, du triffst jetzt gerade wirklich Entscheidungen in der Tragweite für viele Leute, hast du nicht Schiss?
Ja. Logisch, ist das eine Verantwortung, auf jeden Fall. Es ist eine Verantwortung und ich möchte Titus in die Zukunft tragen und alle mitnehmen. So gut es geht.
Let's go. Haben wir einige E-Commercer, einige Unternehmen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind wie ihr. Vielleicht ja. Eine Stufe weiter, im Guten wie im Schlechten, vielleicht eine Stufe davor. Wir haben mehrere Insolvenzen jetzt auch gesehen, ja, in den letzten Monaten, werden auch noch einige sehen, denke ich mal. Du bist jetzt da schon einen Schritt weiter. Du hast viel, viel mehr Klarheit. Wenn jetzt jemand in der Situation ist wie du, sei es halt als Unternehmerin, Unternehmer oder auf Marketingseite, Marketingleitung, was rätst du denen? Was hast du so jetzt mitgenommen, was du mitgeben würdest?
Disclaimer. Weil ich hatte auch wir waren 5 Wochen in der, dann letzte Woche war die, also in der letzten Woche war die 5. Woche in der Eigenverwaltung. Und bei mir kam so das Bauchgefühl auf. Ich habe es auch so bei uns im Team gespürt, dass nach diesem Anfangshype, weil alle waren total gehypt, okay, jetzt, boah, und jetzt, wir machen die großen Dinge und jetzt, boah, wir machen das jetzt einfach und wir machen das jetzt einfach und wir gehen jetzt hier vorne lang, let's go, let's go. Und alle so richtig gehypt. Und dann nach 5 Wochen, alles verläuft ja immer mit dem Tal der Tränen, kennen wir alle, oder die 7 Phasen der Entwicklung, oder wie, also wie es das Modell nennt, laufen ja ganz viele parallel sozusagen. Und da war mein Bauchgefühl so, irgendwas übersehen wir gerade. Irgendwas ist da doch noch. Und dann habe ich auch auf LinkedIn einen Aufruf gemacht, Hilfe. Mhm. Und ein passender Beitrag darunter war, ey, ich würde super gerne helfen. Und du teilst hier super, also teilst transparent die Informationen. Aber jeder Business Case ist so wie individuell, dass ich dir jetzt gar keine Hilfe, also gar keinen konkreten Ansatz geben kann. Ich kann dir nur auf Metaebene oberflächliche Themen teilen. Mhm. Und das kann ich jetzt gerne auch hier tun, aber jeder Case ist wirklich so individuell. Für mich ist Key Kommunikation. Mhm. Und zwar so offen und so straight, geht nach außen. Also ich hatte mir vorher, ich liebe Mindmaps, habe mir ein Mindmap vorher gemalt, habe eigentlich auch für unseren Podcast ein Mindmap irgendwo hier vorne auf meinem Ding liegen. Brauchen wir gar nicht, brauche ich gar nicht. Wir sind so im Flow, ja. Ja, da stehen nur so grobe Gedanken, ne, die wertvoll sind. Und dadurch dann auch erstmal nach intern, extern aufgeteilt und dann unter intern, extern die verschiedenen Interessensgruppen. Mhm. Alleine wenn du dir nur diesen Baum schon mal aufmalst als Mindmap, dann hast du für deine Kommunikation schon mal deine Ebenen. Da hast du bei extern hast du dann von ganz breit, das ist dann die Presse über irgendwie Online-Themen, dann hast du deine Branchenpresse, dann hast du, also von breit kommt, ne, dann hast du deine Dienstleister, mit denen du arbeitest, deine Lieferanten, weil Dienstleister und Lieferanten ist auch ein unterschiedliches Gespräch. Mhm. Du hast natürlich Banken hast du dabei und ne, das, dann Kunden, total wichtig, habe ich einen eigenen Punkt sogar rausgemacht. Ich hatte intern, extern und Kunden.
Ja.
Und dann hatte ich einen eigenen Ast rausgemacht. Und das würde ich mir aufmalen. Und pro Business Case werden die leicht unterschiedlich sein, die Äste. Dann ist die Kommunikation mit Sache, also wenn du wirklich nur so eine Sanierung mit Eigenverwaltung machen möchtest, man lernt das ganz schön schnell, wie das läuft. Ich habe da, wie gesagt, wir sind jetzt in der 5. Woche drin. Ich habe mit Sicherheit noch eine Menge zu lernen. Den groben Überblick, wie es jetzt abläuft und was die Pflichten sind, ist halt, das Gläubigerinteresse steht halt im Zentrum. Also alles, was du machst, ist dafür da, hinterher mehr Quote für die Gläubiger rauszuholen. Mhm. Und ist auch gut so.
Ist legitim, ja.
Ist ja, will man ja auch. Und deswegen auf jeden Fall klare Kommunikation auch offen mit Sachwalter, Gericht und Restrukturierer. Also ich würde da immer offen bei sein. Das ist wichtig. Dann, aber das ist ja auch schon wieder Kommunikation, ne? Boah, ich komme immer mit allen Themen auf Kommunikation runter.
Das ist filmisch. Scheint wichtig zu sein.
Ja, nah dranbleiben. Also mir fällt das ist für mich echt herausfordernd, häufig zu intern zu kommunizieren, weil so viele Themen anstehen und natürlich auch jede interne Kommunikation immer eine Vorbereitung braucht. Mhm. Wir haben am Anfang die ersten zwei Wochen haben wir, ich glaube, dreimal pro Woche, also Montag, Mittwoch, Freitags. Dann sind wir auch zweimal pro Woche. Jetzt haben wir letzte Woche einmal gemacht, werden wahrscheinlich diese Woche noch einmal machen und das ist dann wirklich so ein All Hands on Deck, ne? Das da ist dann die große Runde mit alle Shop-Mitarbeitenden dabei, alle aus der Zentrale dabei, Hybrid. Und da, dann wirklich denen immer den Stand teilen. Weil in so einer Sanierung jeder Werktag ändert sich das Spielfeld. Mhm. Das ist super spannend. Weil auch wirklich, du kannst so viele Sachen auf einmal bewegen. Wow. Mhm. Ganz wichtig ist echt dein Team. Und das zahlt sich aus, schon vorher eng zu kommunizieren. Das ist für mich besonders schwierig bei Flächen. Also, wenn ich jetzt denke aus Führungsebene, wir sind ja mehrere Leute bei uns in der Führungsebene, also das betrifft uns alle, betrifft auch alle untereinander. Also, es ist ja nicht nur, dass die Führung mit allen Mitarbeitern sprechen muss, sondern wir müssen ja alle miteinander reden. Und das insbesondere das mit den Flächen ist manchmal herausfordernd, weil dass du Mitarbeitende, die sitzen sehr, sehr viele Kilometer weg, die siehst du einmal im Jahr zweimal im Jahr auf einer Veranstaltung. Und sonst nur in Videocalls, wenn überhaupt, weil mit Aushilfen hast du wenig zu tun. Deswegen, aber die Leute in der Zentrale nah dranbleiben. Mhm. Im Endeffekt ist es ja auch Vertrauen. Also das Ganze, diese ganze Sanierung und Eigenverwaltung, da geht es um Vertrauen. Und deswegen ist auch die transparente Kommunikation so wichtig, weil du dadurch das Vertrauen noch weiter stärkst. Zu allen Parteien hin. Die Mitarbeitenden, also ein Mitarbeitender denkt sich, boah, ist mein Arbeitsplatz gesichert? Gehe ich hier noch in Zukunft? Und boah, wie bringe ich meine Motivation auf, hier Vollgas zu geben, wenn ich gar nicht weiß, ob das sicher hinten gut ausgeht? Aber wo weiß man im Leben, was wie ausgeht, ne? So, nur da, und deswegen ist es umso wichtiger, da vertrauensvoll mitzunehmen und immer transparent zu sein. Das Gleiche ist mit den Lieferanten. Boah, möchte ich meine Marke und der Brand Value, der in so einer Marke steckt, möchte ich die einem Titus weiterhin anvertrauen? Nehmen wir zum Beispiel einen Carhartt, er ist auch Top-Brand. Es wäre natürlich, also wenn wir hier irgendwelche komischen Spielchen spielen und das Ding nur noch abwickeln, dann geht natürlich auch ein Carhartt in den krassen Sale. Was macht das mit dem Brand Value da draußen? Wir alle wissen, wir wollen in die Zukunft gehen. Das ist ein ganz großer Drang.
Das merkt man total. Ich fasse mal zusammen, was ich so direkt und unterschwellig mal mitgenommen habe. Also, Never Waste a Good Crisis war meine Eröffnung und Julius Dittmann hat sehr gut, sehr anschaulich gezeigt, dass sie genau das machen. So, mit Titus. Titus ist im Moment in der Sanierung in Eigenverwaltung. Rechtlich in Deutschland das gleiche wie Insolvenz, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber was komplett anderes, weil sie gehen nach vorne, sie machen den Laden besser und sie wickeln ihn alles andere als ab, sondern ganz im Gegenteil. So, was ich mitgenommen habe, ist, dass in der Situation die Stärke einer Marke, das Vertrauen in eine Marke, ein unfassbar wertvolles Asset ist, weil sowohl die Kunden als auch die Partner als auch das Team wissen, wo sie dran sind. Sie sind die letzten 40 Jahre, 47 Jahre, wenn es richtig war, 47 Jahre, ja,
jo,
nicht enttäuscht worden oder nur wenig, so kommt mal vor, aber
ja,
das Vertrauen ist da. Und das heißt, wenn es mal nicht gut läuft, kann man sich darauf verlassen, dass die Unterstützung dann halt eben auch da ist. So, und die Marke, wir betonen es immer wieder, ist halt einfach die Basis für deinen Erfolg dann auch. Wichtig in dieser ganzen Phase, transparente, offene, direkte, ehrliche Kommunikation, dass halt eben auch nicht so dieser Elefant im Raum steht und die Leute sich die ganze Zeit fragen, was passiert denn jetzt als nächstes, ja, sondern da wirklich frontal raus auf allen relevanten Kanälen, Team mitnehmen, Lieferanten mitnehmen, transparente Kommunikation auf LinkedIn. Wer das mal sehen möchte, unbedingt dem Julius mal folgen, weil das lohnt sich wirklich. Ich finde es absolut vorbildlich. Da kann man auch sagen, ja, manche Sachen hätte ich anders gemacht. Jo, hätte man, aber
gerne Input, gerne Feedback, gerne.
Ach Quatsch, mach einfach so weiter. Bauchgefühl entscheidet da. Wichtig auch, Klarheit zu haben für sich oder die Klarheit, die man bekommt, für dich nutzen. Entscheidungen treffen, auch unbequeme Entscheidungen treffen. Alles ist besser als keine Entscheidung, weil ansonsten geht's halt nicht voran. Spannend, auch wenn man zu Entscheidungen gezwungen wird, wie so ein Fullstop mal bei PPC zu machen, wenn Meta und Google einem die Konten sperren, was passiert dann eigentlich? Und dann diese Informationen zu nutzen und sagen, okay, vielleicht ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, gar nicht das Optimale gewesen, sondern wir gucken mal, wo kriegen wir denn die richtigen, unsere Zielkunden her, wo kriegen wir die richtigen Kohorten rein, welche Produkte sind das, welche Marken sind das und wie können wir dann jetzt nicht mehr bei Meta einfach nur Geld wechseln und irgendwie uns Umsatz kaufen, sondern wo können wir nachhaltig neue Kunden einkaufen, mit denen wir über den Customer Lifetime Value auch dauerhaft Spaß haben, Eigenmarken pushen, wo da halt eben dann auch der Fokus natürlich auch auf Marge liegt. Gucken, dass man jetzt nicht total Harakiri-Sales-Aktionen macht, sondern so Marke, Marge ist wichtig, Liquidität ist wichtig. Das eine nicht nur gegen das andere ausspielen, habe ich auch so mitgenommen. Auch die eigenen Daten nutzen, die CRM-Daten nutzen, um daraufhin dann auch Kampagnen besser auszusteuern und bei all dem permanent halt eben auch intern kommunizieren, die Leute immer wieder mitnehmen, Entscheidungen kommunizieren, um da dann halt eben auch den Plan, den man gefasst hat, der wahrscheinlich permanent wieder angepasst wird, halt eben dann auch so durchziehen zu können. Ich glaube, mein Eindruck ist, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Das Tal der Tränen, da wird wahrscheinlich auch das eine oder andere nochmal kommen. Der eine oder andere Rückschlag wird dann eher kommen in diesem Hype-Cycle. Aber ja, ich glaube, das Schlimmste habt ihr da dann schon in dieser emotionalen Phase überstanden. Und glaube ich jetzt, so nehme ich es wahr, ein geiles Team, tolle Partner an der Seite und vor allem eine fantastische Kundenbasis, damit Titus in 12 Monaten deutlich besser dasteht, als ihr vor 12 Monaten wahrscheinlich standet. Was muss noch ergänzt werden?
Wir bleiben dran.
So, lieber Julius, vielen, vielen Dank für nicht nur den leckeren Kuchen, den ich jetzt hier nebenbei gegessen habe. Dadurch, dass du größeren Redeanteil hattest, habe ich mehr Kuchen essen können als du.
Ich esse es gleich jetzt auch in den Rest jetzt gleich auch noch.
Ja, aber vor allem für die Transparenz, für die Einblicke, für die tolle Arbeit. Du sicherst am Standort Arbeitsplätze, du sicherst einen wichtigen Player der Branche. Ihr macht weit über Titus Online-Shop und Retail hinaus ja eine ganze Menge wichtige Dinge, die nicht mehr möglich wären, wenn ihr diesen Prozess nicht überstehen würdet. Also insofern danke dafür deine Energie und dass du genau diesen Weg jetzt so weitergehen willst. Das ist extrem wertvoll.
Wir bleiben unserer Vision treu, Menschen mit und für Skateboarding begeistern.
Zumindest hast du heute, wenn auch nicht alle Skateboarder waren, die das gehört haben, glaube ich, Menschen für die Marke Titus begeistert und auch für den Weg, den ihr da macht. Und ansonsten, falls ihr Klamotten in dem Bereich braucht, kauft einfach bei Titus ein. Damit vollbringt ihr eine gute Tat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke für die Treue hier und Podcast abonnieren und mit 5 Sternen bewerten natürlich auch nicht vergessen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.
Ciao allesamt. Danke, Robin.